ARD.
Daria?
Ja?
Sag mal was auf Deutsch.
Hallo, Schön. Wie geht's euch?
Sehr gut schon mal. Wir haben aber noch eine kleine Aufgabe für dich, denn du bist ja vor 2 Jahren aus der Ukraine nach Deutschland geflohen. Mhm. Du hast ja auch schon richtig gut Deutsch gelernt. Das werden wir gleich hören. Und deswegen möchte ich von dir wissen, gibt es irgendein Wort, einen Satz auf Deutsch, der dir besonders im Kopf geblieben ist in letzter Zeit? Etwas, was du vielleicht voll spannend fandest oder irgendwas, was du vielleicht sogar, ja, sehr nützlich fandest?
Ich habe hier in Deutsch dieses Wort kennengelernt, das heißt Pütchentour.
Pütchentour. Pütchentour?
Ja, genau. Ah. Ich habe hier in Deutschland kennengelernt.
Ja, die Bütchentour.
Die Kneipentour?
Ja, Kneipentour. Ich habe nicht verstanden, warum. Also, die Erwachsene in einem Kiosk etwas kaufen, dann in anderem Kiosk und ja, das macht Spaß.
Aha.
Bisschen komisch, aber so, jetzt gefällt mir es auch.
Ein Wegbier kenne ich.
Das Wegbier kenne ich auch, genau.
In NRW sagt man Bütchentour.
Bütchentour, okay, cool. Haben wir jetzt mal wieder was gelernt, ne? Das finde ich auch richtig gut.
Finde ich auch. Leute, hallo, willkommen bei Nette Mädchen, dem Podcast von Das Ding vom SWR. Schön, dass ihr am Start seid. Und ja, heute sind wir nicht alleine da. Habt ihr ja gerade schon gehört, Daria?
Ja,
sprechen
hallo.
Sprechen wir gleich mit dir natürlich ausführlich über alles. Hallo, liebe Daria. Valeria, aber ich muss dich mal ganz kurz was fragen. Also, das ist ja auch eine nicht so einfache Folge, aber weißt du noch, wie wir vor 2 Jahren hier zum allerersten Mal eine wirklich ernste und ich würde sagen auch echt sehr schwere Folge rausgebracht haben, als Russland am 24. Februar 2022 die Ukraine angegriffen hat? Weißt du das noch, wie das war?
Ich erinnere mich noch voll, weil wir ja bis dahin eigentlich solche schweren Themen, ja, vermieden haben, gedacht haben, dass wir das vielleicht gar nicht so unbedingt hier in diesem Podcast besprechen müssen. Jetzt, 2 Jahre später, sind wir da auf jeden Fall ganz davon weggekommen, haben gesagt, nein, wir können da irgendwie nicht wegsehen. Wir müssen uns diesem Thema annehmen. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich weiß auch noch, wenn man sich, glaube ich, unsere Folge anhört von vor 2 Jahren, dass wir da so auch, also unsere Stimmen auch total gezittert haben. Ich glaube, wir waren auch richtig überfordert mit der gesamten Situation. Und das ist jetzt einfach 2 Jahre her.
Ja, überfordert ist das richtige Wort. Und wir waren auch so super oft an manchen Stellen, weiß ich noch, so richtig emotional einfach betroffen, weil wir gar nicht wussten, was das jetzt so bedeutet. Alles, was gerade passiert.
Genau.
Ja, und deswegen wollen wir heute auf jeden Fall nochmal genauer alles Revue passieren lassen und nochmal darüber sprechen, was in den letzten 2 Jahren passiert ist. Zuerst mit Daria. Sie lebt in Deutschland, ist aus der Ukraine eben geflohen. Und später hören wir auch Rebecca. Rebecca ist ARD-Reporterin. Vielleicht habt ihr sie auch schon mal im Fernsehen oder auf Social Media mal gesehen oder mal einen Artikel von ihr gelesen. Sie macht sehr, sehr, sehr viel Berichterstattung aus der Ukraine und sie ist direkt aus Kiew heute in diesem Podcast zugeschaltet. Ja.
Wir besprechen bei uns in der Folge immer eine Frage der Woche und in dieser Folge soll es in der Frage der Woche darum gehen, wie geht es ukrainischen Menschen 2 Jahre nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges, sowohl das Ankommen in Deutschland, vielleicht auch die neue Sprache lernen, aber eben auch vielleicht noch Hoffnung haben immer noch, 2 Jahre später, vielleicht aber auch eine Form von Kriegsmüdigkeit erleben. Wir wollen über das alles mit dir sprechen, Daria.
Danke.
Dich haben wir ja gefunden über TikTok, wir haben deine Videos gesehen, in denen du Deutsch lernst und die Leute auf deinen Weg in die Integration, das hast du ja auch
ganz genau
so geschrieben, mitnimmst. Erzähl uns doch mal von deiner Geschichte. Also woher genau aus der Ukraine kommst du und wie war dein Weg eigentlich nach Deutschland?
Ich komme aus Hauptstadt, aus der Kiew. Ja, und natürlich, ja, ich habe ein Heimweh. Ja, ich möchte mein Heimatland besuchen, aber jetzt ist es sehr gefährlich. Ja, mein Weg nach Deutschland war sehr spontan. Ja, früher war nur ein Ziel, mein Land, ja, meine liebe Ukraine verlassen, leider. Das war so gefährlich. Jeden ganzen Tag haben wir gehört, Luftalarm, ja, das war Panik, Chaos, und wir haben zuerst nach Slowakien gefahren, und dann haben wir spontan eine Entscheidung getroffen, dass könnten wir nach Deutschland fahren.
Es war gar nicht klar, dass du im Endeffekt nach Deutschland kommen wirst, okay,
ja,
krass.
Ja. Ja, und jetzt bin ich in Deutschland seit März 2022. Wir waren im Hotel 2 Monate oder mehr, ja, 3 oder 4 Monate waren wir im Hotel. Das war wirklich schwierig. Alle Flüchtigen waren im Hotel, und dann haben wir eine Wohnung gefunden. Ja, und danke für die Hilfe, meine Freundin, sie haben mir geholfen mit Wohnung. Ja, das ist so schwierig, eine Wohnung zu finden. Ja, ohne Sprache, ohne Kenntnisse. Ja, das war wirklich zu schwer. Und ich habe hier in Deutschland Deutsch gelernt. Deswegen.
Ja, das hört man. Das ist so krass.
Sorry für meine sprachlichen Fehler, aber ich versuche jedes Tag meine Sprache zu beherrschen.
Nee, du brauchst dich wirklich gar nicht entschuldigen. Ich finde, also, Riesenrespekt, dass du so schnell Deutsch gelernt hast. Wann hast du denn beschlossen, dass du jetzt ganz unbedingt Deutsch lernen möchtest?
Ich habe mit Integrationskurs angefangen für Ausländer, für Leute, die haben eine Migration schon gemacht, und natürlich für Flüchtlinge. Also man muss unbedingt Deutsch lernen von bis Niveau B1, und dann man kann einen Test machen. Das heißt Leben in Deutschland.
Mhm. Leben in Deutschland Test, das ist auch spannend.
Ich frage mich, ob wir den schaffen würden.
Ja. Gucken wir gleich mal.
Vielleicht kannst du einmal noch kurz erklären, was hast du denn in Kiew gemacht, und wie schauen deine Pläne jetzt hier in Deutschland aus?
Mhm. So, ich bin 24 Jahre alt, und ehrlich gesagt, in meinem Heimatland, ich bin so alt, weiter studieren an Uni. Ja, eigentlich bei uns ist schon, ja, Studium ist schon vorbei. Aber
mit 24 ist schon vorbei, bei den meisten. Ja. Das ist ja, also wenn das jetzt Leute hier in Deutschland hören, die dann so mit 24 vielleicht überlegen,
Semester
studieren zu gehen. Krass, ja, krass, was für ein Unterschied.
Ja, mit 22 Jahre alt in der Ukraine, man kann schon Masterabschluss bekommen. Ja, deswegen bin ich ein bisschen alt in der Ukraine, weiter zu studieren. Ja, in der Ukraine habe ich Ökonomie studiert als Basis, und meine Spezialität war in Personalabteilung, sowie HR-Management, ja, Human Resource, das habe ich gelernt, und habe ich auch in der Ukraine gearbeitet.
Und jetzt dann quasi hier von null anfangen. Also einmal kurz auch Respekt dafür, dass dein Deutsch auch gerade auch einfach auf dem Level ist, auf dem es ist. Das ist richtig, richtig gut.
Danke.
Wie schwer oder wie einfach war es für dich, Deutsch zu lernen?
Das ist nicht einfach. Aber ich kann sagen, für uns, für ukrainische Leute, ist ein bisschen einfacher als für andere Ausländer, Deutsch zu lernen. Ich erkläre, warum. Bei uns die Grammatik, die deutsche Grammatik und ukrainische Grammatik, nicht gleiche, aber einige Dinge fast die gleiche. Zum Beispiel bei uns, es gibt auch ein bisschen Akkusativ und Dativ.
Da können wir uns ja vielleicht mal anhören, wie das erste Mal war, als du Deutsch gesprochen hast. Da haben wir nämlich auf TikTok was gefunden.
Ich kann auch Deutsch sprechen, deshalb möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Daria, ich bin 23 Jahre alt. Ich komme aus der Ukraine, aus Kiew. Und fast ein Jahr wohne ich in Deutschland.
Wie war das für dich, auf TikTok zum ersten Mal in einer anderen Sprache zu sprechen? Hast du da Reaktionen drauf bekommen?
Ich habe so Kritik bekommen von ukrainischen Leuten, die wie ich haben Deutsch gelernt oder nur lernt, nur lernen Deutsch.
Andere ukrainische Menschen haben quasi dein Deutsch kritisiert oder dein Ukrainisch?
Nee, Deutsch.
Nee, dein Deutsch.
Deutsch.
Ah, okay, ich verstehe.
Leute, also wenn ihr gerade Deutsch lernt, dann unterstützt lieber auch andere, die Deutsch lernen oder, keine Ahnung, neu nach Deutschland gekommen sind. Das habe ich auch noch nie gehört. Naja, wir wollten ja auch über diesen Test sprechen, das hast du ja vorhin schon kurz gesagt. Test, der heißt Leben in Deutschland. Was muss man da machen? Was ist das für ein Test?
Das ist auch ein Teil von Integrationskurs. Ja, insgesamt man muss bis B1 Deutsch lernen, dann bekommt man vermutlich 100 Stunden und man lernt wirklich ein Leben in Deutschland. So, Ende.
Okay, was sind so die wichtigsten Regeln für ein Leben in Deutschland? Hat das was mit Mülltrennung zu tun?
Haben wir auch ein bisschen gesprochen in unserem Kurs.
Good ja, point.
Insgesamt haben wir gelernt, so wie man eigentlich soll in Deutschland lernen. So, zuerst man muss akzeptieren, tolerieren andere Menschen. Auch haben wir Geschichte gelernt, die deutsche Geschichte, meistens über Zweites Weltkrieg. Ja, für mich, ja, nicht nur für mich, für alle ukrainischen Leute, das ist auch einfach, da es auch unsere Geschichte ist. Ja, und auch ein bisschen, über Partei in Deutschland gelernt, auch über, wer ist eigentlich Bundesminister in Deutschland, Kanzler und auch, das war einige Themen über Sozialpolitik. Am Ende des Kurses soll man einen Test schreiben, das heißt Leben in Deutschland, auch besteht auf 33 Fragen und ich bin nicht sicher, aber vielleicht ab 20 Punkte heißt, dass man hat schon bestanden, diesen Test.
Ich habe noch gesehen, du kriegst ja da auch Hausaufgaben. Und bei einer Hausaufgabe musstest du eine Präsentation machen über eine Künstlerin oder einen Künstler. Und dann musstest du wahrscheinlich vor der Klasse stehen und das präsentieren. Für wen hast du dich da entschieden? Also für welchen Künstler hast du dich entschieden, den du da vorgestellt hast auf
ja.
Deutsch?
Also das war kein Integrationskurs, das war weiter ein Kurs. Das war wirklich eine Vorbereitung für Uni. Und ich habe gewählt, ja, das war komisch, aber warum nicht? Ich habe gewählt Pedro Pascal.
Ich mag ihn so sehr, Pedro Pascal.
Deswegen hast du die Frage gestellt, Lika, ne? Ich weiß schon.
Ich wollte diesen Namen einmal in einem Podcast droppen.
Ja. In der Zeit habe ich eine Serie gesehen und ich habe gesagt, so, das gefällt
Narcos?
Mir. Ja, habe ich gesehen.
Also hast du Narcos eigentlich auf Ukrainisch oder auf Deutsch geguckt?
Sehe ich die neue Serie oder Filme auf meine Muttersprache, auf Ukrainisch. Aber ich habe schon mit Charité angefangen, das ist sehr bekannt in Deutschland.
Ich weiß noch, das habe ich auch mal gemacht, als ich Deutsch gelernt habe. Ich habe einfach alles auf Deutsch gesehen teilweise, aber dann auch mit Untertiteln und ich glaube meine erste Serie, aber das ist schon länger her, das war, ich habe ja Verbotene Liebe geguckt. Also Verbotene Liebe ist so das Pendant zu GZSZ und was auch immer da unter uns lief immer in der ARD, das habe ich immer auf Deutsch geguckt, das war so meine erste Serie, in der ich Deutsch gelernt habe. Naja, okay.
Ey, aber wirklich, Serien mit Untertiteln lernen, sehr, sehr gute Methode, um Deutsch zu lernen. Daria, deine Familie, sind die alle mit nach Deutschland gekommen oder wer ist denn bei dir noch in der Ukraine geblieben?
Meine Familie jetzt sind in Kiew, ja, in Hauptstadt, und meine Familie wollte nicht nach Deutschland fahren. Ja, das ist ihre Entscheidung und kann ich gar nichts machen, leider.
Kannst du die nachvollziehen, die Entscheidung?
Ich habe versucht, aber ich bin Erwachsene, meine Familie auch sind alle Erwachsene und ich kann gar nichts machen. Aber wir chatten jeden Tag, obwohl ich jeden Tag die Nachrichten über Ukraine lese. Das macht mir Sorge, das macht mir Angst. Und ich immer, wenn etwas Schlechtes passiert in der Ukraine, ich immer chatte mit Angst. Meine liebe Oma, was passiert? kannst du bitte mir sagen? Und meine Oma immer sagt, ganz ruhig, alles gut, ganz ruhig. Ja, leider jetzt in der Ukraine ist für manche Leute ist sehr üblich, was passiert in der Ukraine jetzt.
Ja, das wollte ich nämlich auch fragen. 2 Jahre ist ja jetzt der Angriffskrieg schon. Hat sich in der Zeit irgendwas verändert, so wie du das vielleicht über deine Familie mitbekommen hast vor Ort?
Also ich kann sagen, dass jetzt gibt es weniger Panik ja, in der Familie. Ja, und außerdem kann ich sagen, dass man kann jetzt sehen, mehr Zusammenhalt zwischen ja, unter Menschen. Und ja, wirklich, sie versuchen nur einfach leben.
Wenn du mit deiner Oma zum Beispiel telefonierst, sprichst du mit ihr dann auf Ukrainisch?
Bei uns gibt es ein Wort auf Ukrainisch, das heißt Surzhik. Surzhik bei uns heißt eine Mischung zwischen ukrainischer und russischer Sprache.
Surzhik, haben wir auch wieder was gelernt.
Ja, und 80% auf Ukrainisch und 20% einige Wörter auf Russisch.
Was mich auch interessieren würde, als du hier dann, in Deutschland gibt es ja viele Menschen, die russischsprachig sind und hier leben, die du vielleicht auch in der Uni getroffen hast oder wo auch immer du sie getroffen haben könntest. Wie war das dann so, als ihr vielleicht angefangen habt zu reden oder als ihr euch kennengelernt habt? Also wie hast du das wahrgenommen? Was ging da bei dir durch den Kopf vielleicht auch?
Eigentlich haben wir auf Russisch gesprochen, über alltägliche Themen und keine Politik, keine Geschichte. Ja, und hier in Deutschland fühle ich mich sicher, ja, kann ich mit diesen Leuten sprechen. Ja, aber zum Beispiel in dieser Zeit, wenn ich in der Ukraine bin und höre ich Russisch, ja, anderes Gefühl, ja, wirklich anderes natürlich. Gefühl.
Wenn du jetzt so ein bisschen in die Zukunft guckst, Daria, wo siehst du denn deine Zukunft? Also denkst du, wünschst du dir, zurück in die Ukraine zu gehen oder siehst du deine Zukunft vielleicht doch hier in Deutschland, jetzt wo du schon hier bist, sage ich mal, und auch so jetzt seit 2 Jahren hier bist?
Am Anfang habe ich gedacht, dass ich möchte, so, ich fahre nach Deutschland zum Beispiel für 2 oder 3 Monate. Das war 2022 März und in meine Koffer reine Kleidung für Sommer. Ja, und ich habe gedacht, okay, dann fahre ich zurück nach der Ukraine. Aber so, ich habe diesen Integrationskurs gefunden und ich habe überlegt, so, ich habe einen weiten Weg zurückgelegt und möchte ich weiter sich entwickeln. Jetzt denke ich an Uni und möchte auch eine gute Arbeit bekommen. Aber ich wohne und ich lebe nur im Moment. Jetzt im Moment.
Ja, dann können wir an der Stelle erstmal sagen, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du uns deine Geschichte erzählt hast, dass du deine Gefühle mit uns geteilt hast.
Vielen, vielen Dank, Daria.
Danke. Wir wünschen dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg bei deinem ganzen, noch bei deinem Weg in den Integrationskurs oder auch in der Uni, bei allen Präsentationen und für alles, was du dir vornimmst. Also alles Gute wünschen wir dir.
Vielen Dank.
Alles Danke. Gute, Daria.
Alles Gute.
Genau, wir haben jetzt gerade mit Daria gesprochen und jetzt gehen wir ein bisschen raus aus Deutschland und schauen direkt in die Ukraine. Gemeinsam mit Rebecca Barth. Sie ist Reporterin in der ARD, berichtet aus der Ukraine. Hallo Rebecca, schön, dass du heute Zeit für uns gefunden hast.
Hallihallo, danke euch für die Einladung.
Erzähl mal, wo bist du denn jetzt gerade in diesem Moment?
Ich bin tatsächlich im Büro. Ich bin in unserem neuen ARD-Studio Kiew, was wir Ende vergangenen Jahres hier eröffnet haben. Vor Beginn des russischen Angriffskrieges hat die ARD ja aus der Ukraine berichtet, aber es waren die Kollegen in Moskau, die das immer gemacht haben. Und jetzt ist das halt nicht mehr möglich. Und wir mussten uns sozusagen entscheiden, ziehen alle aus Moskau hierher, machen wir dann den Standort in Moskau zu. Und dann haben wir gesagt, nein, also das geht auch nicht. Auch dort aus Russland muss berichtet werden. Also gibt es ein neues Studio. Und ja, ich bin eine von 4 Korrespondentinnen bzw. Korrespondenten hier vor Ort.
Nochmal eine kleine Einordnung zu dir, bevor wir weiter quatschen. Du bist seit 2022 Korrespondentin für die ARD in der Ukraine, hast aber auch schon viele Jahre aus der Ukraine auch davor schon berichtet. Man hat dich deswegen schon öfter mal im Fernsehen vielleicht mal gesehen oder in einem Video auf Social Media. Vielleicht hat man auch irgendwie einen Online-Artikel gelesen. Aber für alle, die sich das vielleicht noch nicht so gut vorstellen können, was du genau machst, könntest du uns einmal ganz kurz mitnehmen und sagen, Wie sieht denn so ein Tag als Korrespondentin in der Ukraine aktuell aus und generell so deine Arbeit da?
Also jetzt quatsche ich vor allem ins Radio sozusagen. Ich bin Hörfunkkorrespondentin. Wir sind zwar ein multimediales Studio hier, deswegen manchmal rede ich auch in Kameras, aber eher selten. Und das bedeutet bei uns, dass wir relativ früh aufstehen. Wir im Radio, wir arbeiten eigentlich, ja, ich will jetzt nicht sagen 24 Stunden, aber das Radio sendet natürlich 24 Stunden. Das heißt, wenn wirklich was Krasses sozusagen ist, eine Ausnahmesituation, dann stehen wir sehr, sehr früh auf, gehen sehr, sehr spät ins Bett. Bei uns ist die Primetime immer morgens, wenn die Menschen aufstehen und zur Arbeit fahren sozusagen. Und mittlerweile ist das ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, relativ normaler Büroeintag. Relativ. So normal, wie es eben sein kann im Krieg. Aber wir sind nicht mehr in der Lage, wie wir 2022 oder auch 2023 waren. Man muss dazu sagen, dass der Krieg in Gaza einfach sehr viel auch Aufmerksamkeit weggenommen hat. Und das spüren wir hier. Jetzt haben wir nicht mehr so diese Schlagzahl, wie wir es damals hatten. Wir merken, dass das die Anfragen für Live-Gespräche runtergegangen sind. Auf der anderen Seite, es ist natürlich tragisch, aber auf der anderen Seite haben wir deswegen auch Zeit, ruhigere Berichterstattung zu machen, ein bisschen hintergründiger zu werden. Und das ist natürlich für uns auch gut, weil es doch sehr, sehr anstrengend war hier die ersten Jahre.
Hm. Der Krieg geht ja jetzt schon aktuell 2 Jahre in der Ukraine. Wie ist denn jetzt aktuell bei dir vor Ort in Kiew eben die Lage? Es gab ja gerade vor ein paar Tagen wieder Meldungen über Angriffe.
Ich will das immer nicht sagen, weil ich schlechte Erfahrungen damit gemacht habe, wenn ich sage, gerade ist es ruhig. Immer wenn ich das gesagt habe, dann war in der nächsten Nacht wieder ein massiver Angriff auf Kiew. Aber tatsächlich gerade, toi toi toi, ist es in Kiew ruhig. Das liegt daran, dass der Fokus, was Drohnen- und Raketenangriffe gerade zum Beispiel auf einer Stadt wie Kharkiv liegt. Also es gibt jede Nacht immer noch Drohnen- und Raketenangriffe auf Städte weit ab der Front. In Kiew hat man mittlerweile eine sehr, sehr gute Flugabwehr. Aber trotzdem, auch die russischen Streitkräfte finden immer neue Wege, auch die Flugabwehr zu umgehen. Ich würde sagen, verhältnismäßig ist man doch sicherer hier in Kiew als in vielen anderen Städten der Ukraine und in den Frontgebieten. Das ist natürlich eine also wirklich schlimme, schlimme Situation. Da haben wir ja ganze Regionen, die nahezu komplett zerstört sind, vermint sind, wo die Menschen überhaupt nicht mehr leben können, wo es kein Wasser gibt, kein Strom. Ich war tatsächlich vor gar nicht allzu langer Zeit an der Front in Kupiansk. Das ist eine von den Richtungen, wo die russische Armee gerade massiv Druck ausübt und versucht vorzurücken. Wir sind da sehr nah rangekommen, auch an die russischen Stellungen. Das ist immer ja doch eine sehr schwierige Situation. Man muss sich sehr schnell da bewegen vor Ort, sehr schnell arbeiten, versuchen wenig Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Wir haben gepanzerte Fahrzeuge, die uns einen gewissen Schutz bieten. Aber wir müssen immer gucken, auch mit den Soldaten vor Ort Schritt für Schritt abklären, wie ist die Situation? Gerade Drohnen sind ein massives Problem und wir hatten leider einen Tag, wo wirklich wolkenloser Himmel war. Tolles Wetter, aber für Drohnen natürlich sehr gut und ja, da haben wir uns sehr beeilt vor Ort und sind dann auch schnell wieder gefahren, um ja das Risiko zu minimieren.
Jetzt hast du schon über die Front gesprochen. Wir haben gelesen, dass du deine Uni-Abschlussarbeit über ukrainische Soldatinnen geschrieben hast. Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, wie kamst du darauf, auf dieses Thema?
Ich glaube, ich bin so ein relativ pragmatischer Mensch, mir fällt das gerade wieder ein. Ich wollte einfach noch ein Auslandssemester in der Ukraine machen und ich musste mir also einen guten Grund überlegen, warum ich am Ende des Studiums nochmal irgendwie ins Ausland gehe. Und habe mir deswegen ein Forschungsdesign gesucht, wo ich unbedingt Interviews hier vor Ort führen musste. Anders ist das nicht möglich. Also nicht mit Quellenarbeit in der Bibliothek, sondern hier irgendwie so. Und, wie ich dann genau auf die Frauen gekommen bin, ich weiß es gar nicht mehr.
Wir haben uns dann auch gefragt, welche Rolle spielen denn Frauen im ukrainischen Militär?
Das ist aus meiner Sicht eine schwierige Frage. Es gibt sehr viele Frauen im ukrainischen Militär, aber man muss doch schauen, auf welchen Positionen sie tatsächlich sind. Die allermeisten Frauen sind zum Beispiel im Sanitätsbereich, also Medics. Natürlich kämpfen auch viele Frauen, aber wenn du wirklich ganz vorne bist, wirklich an der Front, dann ist die Frauendichte doch gering. Das heißt nicht, dass es sie nicht gibt, aber wirklich in den Schützengräben sind es vor allem Männer, die da kämpfen. Man kann jetzt nicht sagen, das ist eine total feministische Armee und da ist irgendwie 50-50. Nein, das stimmt nicht. Mhm. Aber da bewegt sich total viel und es gibt auch jetzt ganz viele Frauen, vor allem häufig Frauen, die schon jemanden verloren haben, deren Vater beispielsweise im Krieg getötet wurde oder deren Mann, die dann sagen, also jetzt gehe ich auch. Jetzt melde ich mich auch. Mhm. Aber wir merken doch gleichzeitig, dass der Krieg zu einer starken Retraditionalisierung von Rollenbildern auch führt. Es ist doch so in den allermeisten Fällen, dass Frauen zu Hause sind und die Kinder hüten sozusagen und auch diese Rolle teilweise annehmen. Nicht alle natürlich, aber viele sagen auch, meine Rolle als Frau ist es jetzt, neue Kinder zu gebären, damit unser Volk sozusagen, wir als Ukrainer nicht untergehen.
Ja. Kann man das in der aktuellen Zeit nachvollziehen?
Das ist ganz, ganz typisch. Es gibt da ganz viel Forschung zu, aus anderen Konflikten. Krieg führt immer zu Retraditionalisierung, zur Militarisierung. Das Militär ist nach wie vor ein männlich dominierter Raum. Egal wie fortschrittlich eine Gesellschaft ist, das ist einfach so. Die Frauen hier sind natürlich doch auch sehr stark. Also es gibt viele Frauen in der Armee, aber die unterschiedliche Behandlung von Männern und Frauen ergibt sich einfach allein aus dem Grund, dass Männer das Land nicht verlassen dürfen. Mhm. Während Frauen beispielsweise in Polen oder in Deutschland leben und dann manchmal besuchen sie hier ihre Verwandten, sie kommen wieder, sie lassen sich hier die Haare machen, sie lassen sich hier die Nägel machen oder sie leben hier und haben aber die Möglichkeit, in Urlaub zu fahren. Allein das macht psychisch einen riesen Unterschied nach 2 Jahren Krieg. Also da ist natürlich, die Männer sind in einer anderen psychischen Verfassung, wenn man keine Perspektive hat und auch keine Perspektive darauf, vielleicht einfach mal in Urlaub zu können oder das Land mal kurz verlassen zu können. Das macht etwas mit dir, wobei das natürlich auch viele Männer nicht zugeben. Die sagen dann, ja, ich bin halt der Mann. Ich muss das ja machen, ich muss ja kämpfen. Also auch da hast du traditionelle Rollen, die durch die aktuelle Situation einfach auch verstärkt werden.
Mhm. Gibt es denn irgendwas, was die Menschen Hoffnung macht, dass das alles bald vorbei ist? Oder dass die Menschen einfach nur auf etwas, auf eine bessere Zukunft hoffen. Gibt es da solche, erlebst du solche Momente im Alltag?
Ich glaube, dass vieles gerade durch den letzten Funken Hoffnung getragen wird. Viele versuchen immer noch an den Sieg zu glauben, weil alles andere dich psychisch zu sehr belasten würde. Wenn du jetzt in dieser Situation bist und sagst, na gut, also gewinnen können wir das eh nicht, dann zerbröselst du psychisch. Aber es ist eine wirklich sehr schwierige Zeit für, vor allem auch für junge Menschen, für Heranwachsende. Man muss sich das mal vorstellen, 2 Jahre Corona. Stell dir mal vor, du bist 14 oder so. 2 Jahre Corona, jetzt 2 Jahre Krieg. Jetzt bist du 18 oder 17. Und dann überlegst du, soll ich das Land vielleicht verlassen? Weil ab 18 bin ich, müsste ich gegebenenfalls ins Militär, obwohl natürlich 18-Jährige jetzt nicht mobilisiert werden, das muss man dazu sagen. Aber
ab wie vielen Jahren ist das?
Ich glaube aktuell, man arbeitet ja an der Mobilisierung, wird ab 25 oder 26 eingezogen, nagelt mich nicht drauf fest. Mhm. Man versucht das oder man überlegt das herunterzusetzen, aber ab 18 darf man das Land nicht mehr verlassen. Ab 18 ist man wehrpflichtig sozusagen. Das heißt, was ist das für eine Jugend? Zwei Jahre Pandemie, 2 Jahre Krieg. Das sind sehr, sehr schwierige Entscheidungen, die Menschen da treffen müssen. Und viele Menschen sind so depressiv und fühlen sich nicht gut. Vor allem junge Menschen erzählen mir, dass sie in Therapie sind oder Psychopharmaka nehmen oder Schlaftabletten oder irgendwas, weil sie unruhig sind und oder Angstzustände haben und nicht so richtig wissen, wohin mit sich und natürlich auch keine Perspektiven haben.
Also von einem Gewöhnungseffekt kann man jetzt hier nicht sprechen, weil das ist ja immer noch eine belastende Situation, wie du jetzt gerade sagst, für alle.
Ja, und trotzdem, also abseits der Front in einer Stadt wie Kiew, versucht man natürlich doch mit den Umständen irgendwie zu leben und das geht auch sehr gut. Also man hat hier zum Beispiel Clubs, die am Wochenende geöffnet haben, ähnlich wie bei uns in der Corona-Zeit, machen die halt tagsüber auf, weil wir nachts eine Sperrstunde haben und die Leute sagen dann sowas wie, ach ja, nachts kommen die Raketen und morgens gehen wir auf die Arbeit. Und hier, ja, irgendwann kann man eben nicht mehr in dieser Alarmhaltung bleiben die ganze Zeit und die Leute sind dann auch genervt so ein bisschen vom Luftalarm. Also es ist, man denkt sich dann, Mann, wieso lassen die uns nicht schlafen? Mhm. Eine Kollegin hat mir letztens von ihrer 10-jährigen Tochter erzählt, die sich sogar über Luftalarm freut, weil sie dann nicht in die Schule muss. Wenn der morgens zur richtigen Zeit kommt, dann fällt die Schule sozusagen aus. Und vor allem, wenn es die Flugzeuge sind, die heben manchmal ab, dann wird der Luftalarm ausgelöst und es dauert Stunden. Die fliegen nur durch die Luft sozusagen, russische Flugzeuge, und die schießen nicht unbedingt. Und es ist aber ein ganz, ganz langer Luftalarm. Und es wird über Telegram-Gruppen immer ganz schnell geschrieben, kommt da was? Also sind Raketen wirklich im Luftraum oder Drohnen oder ist es nur dieses Flugzeug? Mhm. Und für Schüler ist halt das Flugzeug das Beste, weil man weiß, es ist eigentlich nicht gefährlich, aber der Luftalarm ist ewig lang. Das heißt, die Schule fällt aus. Und da stehen Eltern natürlich da und denken sich, oh Gott, mein Kind soll ja Bildung bekommen. Aber als Kind, als Jugendlicher kann man es vielleicht auf so eine schräge Art und Weise auch so ein bisschen verstehen.
Ja, auf eine schräge Art und Weise.
Es ist total schräg. Also, und so, das ist so ein bisschen dieser Alltag, wie man versucht, mit dieser ständigen Gefahr zu leben. Und wenn man das dann so erzählt, dann merkt man, nein, das ist überhaupt nicht normal. Das ist überhaupt nicht normal, dass sich hier Kinder über Luftalarm freuen, weil die Schule fällt aus. Wie absurd.
Und es sollte auch nicht normal sein.
Nein.
Genau.
Auf gar keinen Fall.
Ja, wir haben bei uns im Podcast eine Rubrik, die nennt sich Netz Talk. Das heißt, wir sprechen immer über eine Sache, die durchs Netz, durchs Internet gegeistert ist, die vielleicht irgendwie ganz viele Aufrufe bekommen hat. Und in letzter Zeit war das ja vor allen Dingen ein Thema, das zumindest auch mir sehr viel ausgespielt wurde. Ich habe das auf TikTok gesehen, teilweise mit relativ fragwürdigen Bildunterschriften, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es in den YouTube-Trends gesehen. Es geht um das Interview mit Putin. Das hat ja vor ein paar Tagen der US-amerikanische Moderator Tucker Carlson geführt. Sage ich jetzt mal, das Problem war ja, dass er keine kritischen Fragen gestellt hat, keine Nachfragen gestellt hat, ihn zum Beispiel auch gar nicht unterbrochen hat, während Putin gesprochen hat, ganz viel und ganz lange. Und genau, wir verlinken euch mal in den Shownotes einen Artikel von der Tagesschau zu diesem Thema, falls ihr das noch nicht so richtig entweder angeschaut habt oder mitbekommen habt. Aber hier hat es auf jeden Fall sehr große Wellen geschlagen. Was denkst du denn, was kann denn so die Gefahr von so einem Interview sein?
Also, wenn man das nicht einordnet, dann ist die Gefahr natürlich die maximale Falschinformation einfach. Hier in der Ukraine ist es teilweise, weil das ja durchaus ein absurdes Interview ist, also an Geschichtsfälschungen überhaupt nicht zu übertreffen eigentlich. Und ich musste selber ein bisschen schmunzeln, ich habe es nicht komplett gesehen, aber mich so durchgeklickt. Und am Anfang beginnt er Wie kam es denn überhaupt dazu? So, warum haben sie die Ukraine angegriffen? Jetzt mal platt ausgedrückt. Und Putin sagt sowas in die Richtung wie, geben Sie mal 30 Sekunden, das zu erklären. Und dann holt er aus und führt einen 30-minütigen Monolog über Geschichte. Also sein Verständnis von Geschichte. Ja. Und wir kennen das schon von ihm, dass er das sehr gerne macht. Und das ist natürlich hier auch in Memes und dergleichen aufgefasst worden. Ich habe heute Morgen noch eins gesehen, da wurde dieses, genau dieser Anfang von geben Sie mir 30, oder wo soll ich anfangen mit dem Intro von der Big Bang Theory. Also hier in der Ukraine kann man das natürlich überhaupt nicht ernst nehmen. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt raten würde, das sich anzugucken, ohne sich wirklich geschichtlich einzulesen oder es eingeordnet zu bekommen, weil das ist eine zweistündige Propagandashow gewesen, die eigentlich voller Falschinformationen ist.
Die Menschen in der Ukraine, die gehen dann irgendwie, versuchen humorvoll damit umzugehen, weil was anderes kann man ja gerade in der aktuellen Zeit wahrscheinlich nicht machen, oder?
Und Humor hilft auch. Also was hier auch so ein Phänomen ist tatsächlich im Krieg, ist Stand-up, der total boomt. Und da macht man zum Teil zumindest, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, Witze über den Krieg, aber man versucht doch irgendwie die ganze Lage so ein bisschen auch humoristisch aufzuarbeiten. Und das hilft sehr, sehr vielen Menschen, sich mal abzulenken. Es ist eine Art Ventil.
Das finde ich voll spannend, weil ganz am Anfang, als der Angriffskrieg begonnen hat, da hatten wir das auch, das Thema, mit dass Memes gemacht wurden oder TikToks aus diesen Bunkern. Und das ist ja so ein bisschen dann vielleicht Geigenhumor, schwarzer Humor gewesen von vielen Menschen aus der Ukraine, dass das 2 Jahre später dann immer noch ein sehr wichtiges Ventil ist. Finde ich sehr, sehr spannend zu beobachten.
Ja, absolut. Wobei, ich glaube, am Anfang war das stärker. Am Anfang haben wir teilweise auch Politiker mitgemacht. Aber natürlich, es gibt sogar ganze Studien mittlerweile darüber, die hier durchgeführt werden, welche Funktion Humor im Krieg hat, auch unter den Soldaten tatsächlich. Also ich höre das immer wieder an der Front, wenn ich so frage, wie kommt ihr eigentlich mit dem klar, was wir hier erleben, dann sagen die, naja, eigentlich irgendwie gar nicht, aber was wir halt machen, ist, wir lachen. Mhm. Dann denke ich, wie ihr lacht. Mhm. Und dann, ja, und auch in irgendwelchen Stabilisierungspunkten, also so Feldlazarette sind das, sagen die, ja, auch mit den Verwundeten lachen wir. Weil das ist eine Schutzfunktion vom Körper und wir versuchen, Witze zu machen.
Wow. Mhm.
Auch das klingt sich oder hört sich natürlich total absurd an.
Total.
Und wir versuchen natürlich auch immer, ein bisschen nach vorne zu blicken und fragen uns, oder das fragen sich natürlich sehr viele Menschen, wann hört der Krieg denn eigentlich auf? Kann man das sagen?
Nein. Ich glaube leider nein. Es ist jetzt aktuell so, dass die Ukraine unter sehr, sehr starkem Druck steht. Sie bekommt immer weniger Waffen. Die Soldaten an der Front haben kaum mehr Munition tatsächlich, sich zu wehren. Und man hat hier das Gefühl, dass die westlichen Partnerländer auch nicht mehr so richtig Lust haben, die Ukraine weiter zu unterstützen. Und gleichzeitig sagen die Menschen hier, wenn es jetzt eine reale Chance gäbe, mit Russland zu verhandeln, dann vielleicht könnten wir bittere Kompromisse machen, aber niemand vertraut Russland. Die Menschen hier wünschen sich nichts mehr als Frieden. Auch die Soldaten an der Front hoffen, dass es so schnell wie möglich aufhört. Und gleichzeitig hat niemand, den ich hier treffe, glaubt daran, dass das tatsächlich in naher Zukunft nachhaltig beendet werden könnte.
Was denkst du denn, was ist so das, was wir hier aus Deutschland machen können, jetzt nach 2 Jahren? Am Anfang gab es ja diese Welle, wo ganz viel Spenden gesammelt wurden, wo es Demonstrationen gab. Das ist alles jetzt ein bisschen abgeflacht. Das spüren wir hier ja auch in Deutschland. Wie schätzt du das ein? Wie kann man jetzt immer noch von hier aus helfen?
Also man kann natürlich immer noch spenden, aber ich glaube, was aus deutscher Sicht ganz wichtig ist, ist diesen Krieg nicht zu vergessen und sich auch bewusst zu machen, worum es tatsächlich geht. Denn es geht nicht nur darum, dass die Ukraine sich gegen einen Angriff verteidigt, sondern wenn Russland versteht, dass es so handeln kann, dass es damit durchkommt, dass es ungestraft bleibt, dass ihm keine Grenzen aufgezogen werden, dann bedroht das uns auch in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern, im Baltikum. Und das ist die Gefahr, also dass man versucht, einfach sich mit diesem Konflikt auseinanderzusetzen, hintergründig auseinanderzusetzen und es nicht nur als irgendwie als eine Nettigkeit, die man eben für die armen Ukrainer tut, sondern es geht wirklich um die komplette Sicherheit Europas. Und vielleicht auch einfach aufpasst, welche Quellen man dazu konsumiert, vor allem in den sozialen Medien. Russland ist einfach sehr gut, Propaganda auch dort zu verbreiten. Es ist schon viel getan, wenn man sich damit einfach kritisch auseinandersetzt.
Auf jeden Fall, das ist gerade sehr wichtig. Rebecca, vielen, vielen Dank für deine Zeit hier. Vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast und dass du überhaupt Zeit gefunden hast zwischen all deinen anderen Jobs für unseren Podcast. Und pass bitte auf dich auf weiterhin in der Ukraine.
Danke euch.
Jetzt haben wir natürlich auch am Ende, wie immer von unserer Folge, eine Kleinigkeit, entweder Potscha der Woche, die wir jetzt dieses Mal nicht haben, sondern wir haben uns für einen Aberglauben entschieden, weil dieser Aberglaube kommt von Daria, die ihr in dieser Folge schon gehört habt. Die holen wir mal ganz kurz wieder rein in die Folge. Hallo Daria nochmal.
Hallo.
Genau, erzähl doch mal, gibt es irgendeinen Aberglauben, den du aus der Ukraine kennst, den du vielleicht sogar mit nach Deutschland genommen hast und immer noch lebst?
Ich habe meine deutsche Freundin eingeladen zu Hause und ich habe einen Tisch vorbereitet mit Kartoffeln, mit Käse, mit Salaten. Das war so großartig und das war ein bisschen zu viel. Da deutsche Leute machen zum Anleitung einige Kneipe, kleine Vorbereitung,
Snack.
Ja, zum Beispiel Snacken, ja. Mhm. Aber ich habe einen Tisch wie meine Oma vorbereitet, wirklich, das war viel zu viel.
okay, also es ist eigentlich kein richtiger so Aberglauben, aber etwas, was dir aufgefallen ist, was so ein bisschen unterschiedlich ist, Ukraine und Deutschland.
Ja.
Okay, ich verstehe, okay, sehr cool.
Ja. Oh,
kleines
Mann.
Ritual, auch schön.
Ja, ich habe mir diesen Tisch jetzt gerade vorgestellt.
Die Freunde haben sich doch sicherlich trotzdem gefreut, oder?
Ja, aber...
Die haben aber alle schon zu Abend gegessen und waren wahrscheinlich überfordert. Genau.
Komm mit leerem Magen auf Gas.
Oh, das ist ja auch, ne? Wir hatten am Anfang der Folge die Bütchentour. Ja. Ein anderes Wort ist ja zum Beispiel auch Grundlage haben. Ne? Eine Grundlage bedeutet auch gut gegessen haben, bevor du dich mit Freunden triffst, um dann, keine Ahnung, auf Bütchentour zu gehen. Genau.
Daria, vielen Dank dir. Vielen Dank dir für diesen Einblick nochmal. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Und jetzt können wir uns ja auch gemeinsam von dieser Folge verabschieden. Das machen wir ja immer. Was heißt denn Tschüss auf Ukrainisch?
Tschüss auf Ukrainisch heißt Buvai.
Buvai. Dann sagen wir Buvai.
Buvai.
Danke. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.
Buvai. Tschüss.
Und wenn du noch nicht genug von Podcasts hast, dann hör doch mal bei uns rein. Wir sind Lisa und Mathis vom News Podcast 630 und da sprechen wir Montag bis Freitag über die wichtigsten Nachrichten.
Und das, wie der Name sagt, morgens um 6.30 Uhr, pünktlich für euch beim Aufstehen im Bad oder auf dem Weg zur Uni oder zur Arbeit in ungefähr 20 Minuten, damit ihr informiert in den Tag starten könnt.
Wichtig ist uns dabei, wir reden ganz normal wie Menschen darüber, also ohne Nachrichtenfloskeln oder Kompliziertes drumherum.
Und wir sprechen nicht nur miteinander, sondern wir wollen auch eure Meinungen hören per Sprachnachricht aus der Community.
Hallo, liebes 630-Team. Ihr habt gefragt, ob sich unser Leben verändert hat oder unsere Gewohnheiten verändert haben mit Hinblick auf die Klimaerwärmung. Ich kaufe kein Fleisch mehr.
Für den Podcast stehen wir sehr früh morgens im Studio, gucken, was in Deutschland und der Welt passiert und nehmen dabei auch eure Themen mit.
Ich würde gern einmal anregen, dass ihr über den Streik des Krankenhauspersonals berichtet.
Hört doch gerne auch mal rein, 0630 in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.